Herzlich willkommen hier im Republikanischen Club in Wien zu unseren Lebensgeschichten. Lebensgeschichte diesmal mit Lisa Spira-Nitsch. Du wirst nicht, wir kennen uns schon lange, daher werden wir das Gespräch per Du führen.
Ja.
Du wirst dich auch selbst vorstellen, würde ich vorschlagen.
Ja, das würde ich ganz gerne tun. Mein Name ist, wie du schon gesagt hast, Lisa Spira-Nitsch. Ich bin im Februar 1944 in Glasgow geboren, Schottland, will ich dazu sagen. Und meine Eltern übersiedelten mit uns Kindern, also meiner Schwester und mir, wie ich 3 Monate alt war, nach London. Und dort habe ich also das Kriegsende erlebt und Ende 1946 übersiedelten meine Eltern mit uns nach Wien. Das ist meine kurze Vorstellung.
Zumindest die Vorstellung der Geburt bis zum Kindergarten.
Der Geburt bis zum Kleinkind.
Genau. Also was fühlst du dich als Schottin oder als Wienerin?
Weder das eine noch das andere.
Warum?
In Schottland war ich einfach zu kurz. 3 Monate sind nicht lang genug, um Schottland kennenzulernen oder lieben zu lernen oder die Schotten besser kennenzulernen. London, ja, Wien hat mich nicht gerade oder uns nicht gerade freundlich begrüßt. Ich hatte den Eindruck in Wien, dass man uns eigentlich nicht wollte. Und vielleicht gehört da auch dazu, dass wir, also meine Schwester und ich, erst 1951 die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen haben, obwohl beide Eltern ja Österreicher waren. Und das Zweite ist, dass wir die ersten Jahre unseres Lebens ja nur Englisch gesprochen haben und in Wien erstmal Deutsch lernen mussten. Und meine Erfahrung war, dass in Großbritannien Deutsch die Feindessprache war. Kein Wunder, es war mit Deutschland im Krieg. Und in Österreich plötzlich Englisch die Feindessprache war, weil die Engländer oder die Großbritannier oder die, ja, wurscht, ja, als Besatzungsmacht gesehen wurden in Wien, also diese 4 Besatzungsmächte. Die Franzosen, denen hat man wenigstens vorgehalten, dass sie gute Liebhaber sind. Die Amerikaner haben mit Kaugummi und Nylonstrümpfen bezahlt. Die Russen haben gerne vergewaltigt und die Uhren weggenommen. Und die Briten galten als langweilig. Also so war meine Erfahrung.
Und sind die Briten langweilig?
Ich finde nicht, nein.
Warum nicht?
Sie haben einen trockenen Humor, der nicht unbedingt in Österreich so beliebt oder bekannt ist.
Von diesem trockenen Humor hast du ein bisschen was gelernt als Baby, oder?
Ich fürchte ja.
Du hast wahrscheinlich Kindheitserinnerungen an diese Zeit.
Ja.
In unserem Vorgespräch, was immer vor so einer Fernsehsendung ja stattfindet, habe ich so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass der Kindergarten oder das Kindsein, das Kleinkindsein in England schöner war als nachher die Schule, der Kindergarten in Wien.
Unbedingt. Im Austrian Center, also wo sehr viele Österreicher ja organisiert waren, ich will jetzt da nicht ausführen, was das Austrian Center war, das führt zu weit.
Erzähl es ruhig, das wissen vielleicht die Zuschauer gar nicht.
Austrian Center war eigentlich eine Zusammenkunft ursprünglich von Monarchisten, Sozialisten, Kommunisten. Nur die Kommunisten haben dann irgendwann die Übermacht oder die Überhand übernommen. Es gab ich glaube, das Austrian Center muss 4.000 oder 5.000 Mitglieder gehabt haben. Es hat sich um die Emigranten gekümmert. Wo bekommt man Arbeit? Wie sind die Behördenwege? Wie verhalte ich mich dem Gastland gegenüber? Es gab ein Restaurant, es gab ein Theater, es gab einen Chor. Die Kommunisten, das muss ich auch dazu sagen, waren die einzigen, die sich um die Kinder und Jugendlichen gekümmert haben, wo ja 90% dieser Gruppe ohne Eltern in London waren. Von den Sozialisten habe ich in der Richtung nichts gehört. Und es gab also da eine Bibliothek, es gab das Restaurant, also es gab da sehr, sehr viel. Es gab Englischkurse und so weiter und so weiter. Und es gab eben auch einen Kindergarten, der nach Anna Freud geführt wurde. Also die bekannte Hanna Fischer, die nach dem Krieg dann für die Kindergärten zuständig war und auch die Ausbildung der Kindergärtnerinnen übernommen hat, war damals sehr jung natürlich auch noch Kindergärtnerin eben in diesem Kindergarten. Und da waren wir. Also sowohl meine Schwester als auch ich und auch weitere. Also wir waren nicht die Einzigen im Kindergarten.
Was auch zu angestellt?
Was? Das müsste man die Betreuerinnen fragen. Ich weiß es nicht. Aber es war auf der einen Seite, ich glaube, ein bisschen angehaucht auch von Montessori. Das heißt also, man hat die Kinder versucht ernst zu nehmen als gleichwertige Partner, also soweit das mit so kleinen Kindern möglich ist. Als Beispiel will ich da nur nennen, es wurde ein Topf mit Essen auf den Tisch gestellt und jedes Kind konnte sich selber nehmen. Man hat den Kindern gesagt, nehmt euch einmal wenig, wenn ihr noch hungrig seid, könnt ihr noch mehr haben, könnt ihr euch nachnehmen. Im österreichischen Kindergarten war es genau umgekehrt. Man hat dann Haufen auf den Teller bekommen, musste diesen aufessen, ob man hungrig war oder nicht, war wurscht. Und hat man gesagt, wenig, hat man die doppelte Menge bekommen. Also das ist nur ein kleiner Unterschied, der vielleicht, ja, also hier in Österreich noch von während der Nazizeit ausgebildeten Kindergärtnerinnen, also schwarze Pädagogik, übernommen wurde, im Gegensatz zu England oder London, der schon sehr, sehr fortschrittlich war.
Es gab aber nicht nur die Eltern, die nach Großbritannien gegangen sind und dann Kinder bekommen haben, ja, sondern es gab auch die jüdischen Kindertransporte.
Ja.
Habt ihr mit denen Kontakt bekommen? Gab es da eine Form von Kooperationen oder was?
Einige Kinder sind also mit Sicherheit im Austrian Center gelandet, wie meine Mutter zum Beispiel oder auch mein Onkel, also der kleine Bruder meiner Mutter. Die sind im Austrian Center gelandet. Allerdings, also sie kamen aus einer sozialdemokratischen Familie, wurden dann während des Krieges zu Kommunisten. Aber das ist wiederum eine andere Geschichte. Und es sind also sicherlich Kinder, die nicht in London waren, die adoptiert wurden oder die in irgendwelchen Heimen verkommen sind, hatten keine Chance. Oder erst, wenn sie älter waren und nach London gekommen sind. Man darf nicht vergessen, es waren doch 8 Jahre Emigration.
Jetzt hast du vorher gesagt, der Wandel von Sozialdemokraten zu Kommunisten ist eine eigene Geschichte. Warum ist das eine eigene Geschichte?
Gut, von meinem Vater ist es bekannt, 12. Februar 1934, die Enttäuschung über das Versagen der sozialdemokratischen Führung. Und er ist dann in die Kommunistische Partei eingetreten. Er hat sich halt erhofft, dass die Kommunisten schlagkräftiger sind als die Sozialisten. Ich weiß auch noch bei den Sozialisten, es gab also da schon eine politische Zusammenkunft, aber die Herren saßen in Clubs. In England ist das so üblich, dass es einen Männerclub gibt, einen Frauenclub gibt, der aber nicht durchmischt ist. Vielleicht ist es heute schon, aber damals nicht. Und dort hat man Exilregierung gespielt. Ja, aber die Jugendlichen, die Kinder sind auf der Strecke geblieben.
Habt ihr das bemerkt als Kinder? Also war das irgendwie abstoßend oder habt ihr eigentlich davon gar nichts gewusst? Also als Dreijährige wirst du wahrscheinlich du gar nichts gewusst haben.
Also das aber war das normale Leben für mich. Natürlich, also so wie es im Austrian Center gelebt wurde und im Kindergarten, also im Austrian Center Kindergarten gelebt wurde, war normal für mich. Also ich habe keine Chance gehabt, irgendwas anderes kennenzulernen.
Ja, aber es muss dich so stark geprägt haben, dass du immer wieder nach England fährst. Also ich höre ja immer wieder von dir, jetzt fahre ich nach London und muss ordentlich Essen essen. Naja. Was für einen Österreicher ja grauslich ist, wenn ich denke, dass britisches Essen gut ist.
Das britische Essen ist ausgezeichnet. Es gibt ein indisches Essen, es gibt Fish and Chips. Das ist ein absolutes Muss. Also, das ist wunderbar.
Das sind so Kindheitserinnerungen, oder was?
Es sind natürlich Kindheitserinnerungen, ja. Und vor allem, also London war doch eine, ist für mich immer noch ein bisschen Heimat.
Also, wenn was spürst du, wenn du in London landest?
Also die schlechte Luft, das bitte? Ist wunderbar, die schlechte Luft.
Und die schmeckt ja?
Na, die ist wunderbar, die gehört dazu. Der Wirbel,
also ich die denke Großstadt, immer nur die
die bunte Stadt. Nein, London ist auch eine sehr bunte Stadt. Das heißt, also sehr viele ausländische oder anders gefärbte Menschen leben dort. Nicht so, wie es sehr lange in Österreich war, wo man auf die autochthonen Österreicher Wert legt. Also oder heute auch in der Politik, in der Flüchtlingspolitik, das immer wieder zum Ausdruck kommt. Ich will keine Namen nennen. Weil diese eine Ministerin zieht meinen gesamten Groll hinter sich nach. Also ich will keine Namen nennen.
Okay. Wenn du nach England kommst, dann ist aber vermutlich nur die gute Luft, die dich von London fasziniert, sondern ich habe nur den Eindruck, es fasziniert dich so, wie formulieren wir das, ein Heimatgefühl, was du in Wien eigentlich nicht ausdrückst.
Ja, es ist ein bisschen Heimat. Es ist nicht wirklich Heimat, weil Heimat ist für mich ein zu großer Begriff. Heimat ist für mich da, wo meine engste Familie lebt, wo meine Freunde leben, wo ich mich auskenne, Teile von Wien, Gänsehäufel ist Heimat. Aber Österreich ist nicht...
Kommunisten Heimat, oder? Das Gänsehäufel.
Nein, nicht. Ja, es gab die Straße der Revolution natürlich dort, der Weststrand. Aber das hat... Aber Heimat oder Österreich hat dieses Heimatgefühl nie bei mir ausgelöst. Und also wenn ein Fußballmatch ist, England oder Schottland gegen Österreich, halte ich zu den Schotten oder Engländern, nicht zu den Österreichern. Wenn Deutschland Österreich spielt, dann heute zu den Österreichern. Also vielleicht kann ich das so definieren.
Okay. Lassen wir das einmal so stehen fürs Erste.
Aber Fußball interessiert mich nicht besonders.
Das dachte ich mir ja eh. Wie du nach Österreich gekommen bist, habe ich aus deinen Erzählungen gehört, dass das nicht so einfach war für dich. Also nicht nur, dass du die Sprache nicht gesprochen hast.
Ja.
Warum haben eigentlich die Eltern nicht mit dir Deutsch gesprochen?
Weil es... tunlichst vermieden werden sollte, in der Öffentlichkeit Deutsch zu sprechen. weil Deutsch die Feindesprache war und die Briten etwas sauer auf Deutsch reagiert haben. Also sie konnten ja nicht unterscheiden zwischen deutschem Deutsch und österreichischem Deutsch. Also man sollte tunlichst kein Deutsch sprechen. Und meine Eltern, ich kann jetzt nur von meinen Eltern reden, hatten eher die Panik, dass wir Kinder dann in der Öffentlichkeit Deutsch sprechen. Deshalb Englisch. Und ich denke auch, sie wussten ja auch noch nicht genau, wie das überhaupt weitergehen wird.
Naja, aber dass der Krieg zu Ende geht, das wusste man 1943, glaube ich,
dass schon, oder? Krieg zu Ende geht, ja, aber wie das dann mit Österreich weitergeht, keine Ahnung.
Haben Sie eigentlich die Hoffnung gehabt, dass dein Vater, der dann aktiv war, nachher in der Zweiten Republik massiv, politisch auch aktiv war, journalistisch aktiv war, also der in die Öffentlichkeit gegangen ist, der hat sozusagen während des Krieges diese Öffentlichkeit nicht so gesucht?
Oh ja, doch, er hat den Zeitspiegel geschrieben.
Richtig, und die wurde aber in Deutsch doch geschrieben.
Die wurde in Deutsch geschrieben, es gab englische Ausgaben, es gab auch deutsche Ausgaben. Das heißt, es gab auch für das englische Publikum Zeitungen, aber überwiegend für die Österreicher.
Ja, aber das ist doch ein Widerspruch, nicht? Also die eigenen Kinder will man schützen und sagt, man bringt euch lieber kein Deutsch bei. Und dann sitzt du im Kammerl und schreibst eine deutsche Zeitung.
Ich weiß nicht, was sich meine Eltern gedacht haben. Sie haben nie darüber gesprochen.
Habt ihr gefragt?
Ich habe sie nie gefragt. Fragen stellen war nicht das Vernünftigste bei keinem der Leute. Man hat auf keinen Fall eine Antwort bekommen, also weder in der einen noch in der anderen Richtung.
Auch später nicht?
Später, nein. Ich habe es probiert, da war ich 50 und da haben sie mir gesagt, ich kann Fragen stellen, welche immer ich will. Sie werden mir alles beantworten und die erste Frage, Versuchsballon, wo habt ihr gewohnt? Eine aggressive Reaktion von beiden, ich kann mich nicht mehr erinnern. Und damit war die Fragestunde beendet.
Weißt du, wo ihr gewohnt habt?
Natürlich.
Sie sind doch nie wieder hingefahren, oder? Haben Sie das noch
Meine
besucht?
Mutter hat einmal nur kurz erwähnt, dass sie vor der Wohnungstür gestanden ist, die ja arisiert wurde, und hat nur gesagt, die Ariseure haben noch dort gewohnt und damit war Schluss. Mein Vater ist nie zur Adresse gegangen.
Und in England, haben Sie da die alten Wohnungen aufgesucht oder nicht?
Nein, die gehe ich besuchen. Wenn ich in London bin, gehe ich sie besuchen.
Aber die Eltern haben sie nicht gemacht?
Nein. Und vor allem also in Glasgow, das steht nicht mehr. Da steht jetzt ein Hotel, wo wir gewohnt haben. Das war eine heruntergekommene Bruchbude.
Ich habe mir ja aufgeschrieben, also gehen wir jetzt in die Schulzeit ein bisschen bereits. Also in Österreich sind wir damit in der Volksschule.
Ja.
Und da habe ich mir einen gröberen Konflikt aufgeschrieben, den du mit einem Pfarrer gehabt hast.
Ja, es gab ich war in Obersankt Veit in der Schule, die Volksschule befand sich neben der Kirche. Natürlich strikt getrennt Mädchen und Buben. Und der Pfarrer kam jeden Montag in die Schule, ist alle Klassen durchgegangen. Wer von euch war gestern nicht bei der Predigt? Und wenn ich aufgezeigt habe, oder so drüber gewischt, interessiert mich von dir nicht. Ich wollte immer sagen, ich war nicht bei der Predigt. Aber ich war nicht existent für ihn. Und er hat einmal, es muss zweite, dritte Klasse Volksschule gewesen sein, also ich war noch relativ klein, es war Winter, an das erinnere ich mich, es war kalt, es ist Schnee gelegen, vor dem Haus, wo wir gewohnt haben, abgefangen und hat so eine also gefühlte halbe Stunde auf mich eingeredet. Es waren sicher nicht länger als 5 Minuten, aber für mich war es eine Ewigkeit. Er betet für meine arme Seele. Ich hätte noch Chancen, doch noch in den Himmel zu kommen, aber meine Familie, die ist ganz böse, die wird auf jeden Fall in der Hölle schmoren und da ist Hopfen und Malz verloren. Also jetzt übersetzt. Es waren natürlich andere Worte und er war ja doch für mich auch als Erwachsener eine sogenannte Respektperson. Das hat nur leider zur Folge gehabt, dass dann für mich alles, was römisch-katholisch ist, irgendwie sehr schräg angeschaut wird von meiner Seite. Also ich will mit der Religion nichts zu tun haben. Null.
Mit keiner Religion oder nur mit der römisch-katholischen?
Nein, insgesamt, nein, ich bin säkular, also ich habe mit Religionen überhaupt nichts zu tun. Aber die römisch-katholische ist für mich also ein noch einmal drüber. Also noch eins drüber.
Drüber über was?
Drüber über die anderen Religionen noch. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also ich glaube an keinen Gott. Ich denke mir, ja, wenn jemand an Gott glauben will, soll er das tun. Ich will nicht missioniert werden, ich missioniere auch niemanden. Aber bei der katholischen oder römisch-katholischen Religion habe ich bei Personen immer wieder das Erlebnis gehabt, dass versucht wurde, mich zu missionieren. Und da bin ich sehr auf Distanz.
Die Volksschule ging irgendwann mal zu Ende, aber für dich mit einem traumatischen Erlebnis, oder?
Na, da hat es einige gegeben, aber
erzähl ein paar.
Naja, auf der einen Seite von der 1. bis zur 3. Klasse hatte ich eine Lehrerin, die eine feste Nazi war. Sie wollte mich in der Klasse nicht haben, hat grundsätzlich also erklärt, ich wäre zu blöd, also nicht einmal für die Hilfsschule wäre ich geeignet und ich soll verschwinden sozusagen aus der Schule. Und
na, wenn es so ist, ist
ja. Und auf jeden Fall, sie wollte mich los sein. Ich war das einzige jüdische Kind in der Schule. Damals waren wir noch in der Kultusgemeinde, weil die Kultusgemeinde Care-Pakete hergegeben hat. Also insofern waren wir noch in der Kultusgemeinde. Und ich glaube, 1953 wurden wir dann durch meinen Vater ausgetreten, weil auch die Kommunistische Partei natürlich gesagt hat, ja, wir werden bald den Sozialismus haben, Gott sei Dank ist er nicht gekommen. Und da brauchen wir keine Religion mehr. Da war Stalin die Religion. Und diese Lehrerin hatte so grundsätzlich, ja, ich hatte auch noch das Pech, Linkshänderin zu sein und durfte aber nicht mit der linken Hand schreiben, musste mit der rechten. Und war natürlich dementsprechend botschert mit der rechten Hand. Und das Weitere ist, also an das erinnere ich mich bis heute, wir sollten eine Zeichnung anfertigen mit einem Haus, Blumen davor. Bei mir waren die Blumen größer als das Haus. Und sie hat mich gefragt, was ich mir gedacht habe. Ich habe gesagt, naja, wenn man da unten steht und raufschaut, schauen die Blumen ja höher aus als das Haus. Worauf sie das Blatt genommen hat und so hergezeigt hat. Schaut, was die Depperte gemacht hat. Ich habe nie wieder einen Bleistift in die Hand genommen. Also das war nur eines der Beispiele. Oder meine Rechtschreibung war eine einzige Katastrophe, aber ich glaube, ich war nicht der Einzige. Aber das wurde immer wieder zum Thema gemacht. Und es ist auch der Unterrichtsbeginn und Unterrichtsende mit einem Gebet, also hat begonnen bzw. abgeschlossen. Und da musste ich mich in die Mitte der Klasse stellen, während alle anderen gebetet haben, damit alle sehen, ha, die gehört da nicht dazu. Also das sind so Erinnerungen.
Haben die Kinder darauf reagiert oder war es den Kindern wurscht, deinen Klassenkameraden?
Die Kinder haben natürlich reagiert. Also ich durfte keine Wohnung betreten, keine einzige Wohnung. Ich wurde grundsätzlich nirgends eingeladen.
Das also zu Geburtstagsfeiern oder
nein,
sowas?
Nein, 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 auch nicht zur Abschlussfeier.
Hast du andere eingeladen oder auch nicht dann?
Naja, das war etwas schwierig, weil da wir haben in Unter-St. Veit gewohnt, also das war ja doch ein relatives Stück. Die Schwierigkeit war, Ober-St. Veit war zum Teil Villenviertel und zum Teil waren also da die Flüchtlingsbaracken auch noch. Also es war so eine gemischte Gesellschaft. Also die Flüchtlingskinder, die wurden grundsätzlich einmal schlecht behandelt. Also das waren meistens Sudetendeutsche oder aus dem Banat oder von wo auch immer. Und die Kinder, die aus den Villenvierteln kamen, die haben keinen Wert darauf gelegt, also da mit ärmeren Kindern zusammen zu sein. Also ich weiß von einer, die schon Personal hatten, einen Garten hatten, eine Hollywood-Schaukel hatten. Also 1950 mit Hollywood-Schaukel, das war schon was. Heute lacht man darüber, aber damals...
Das waren alte Nazi-Familien oder was war das?
Der Vater war Fabrikant von Granaten, also Kriegsmaterial, und hat sich 1945 rechtzeitig auf Kinderwegen umgestellt. Also er hat in jedem Fall verdient. Auf der einen Seite mit dem Umbringen und auf dem anderen dann Kinderkrank. Mhm. Ein schlauer Typ.
Okay.
Wenn man so will.
Bitte?
Wenn man so will, ein schlauer Typ.
Nach der Volksschule gingst du dorthin, wo alle Kommunistenkinder in Wien hingegangen sind?
Alle nicht.
Nämlich in die Stubenpastei?
Viele in die Stubenpastei und das war meine Rettung.
Warum war das deine Rettung?
Ich war plötzlich unter Gleichgesinnten, ich musste plötzlich nichts mehr erklären, ich musste mich plötzlich nicht mehr entschuldigen. Es war irgendwie ganz normal. Also es waren ja nicht alle Kinder in der Klasse aus einer Remigrantenfamilie. Also die Klasse, es gab A, B und C, die B-Klasse war die sogenannte Schrottklasse. Da waren die Heimatvertriebenen, da waren ein paar Nazi-Kinder, da waren die Remigrantenkinder, also die evangelischen natürlich auch. Also es war eine sehr gemischte Gruppe. Aber wir waren doch relativ viele in der Klasse. Und das heißt also, wo bist du geboren? Ah, dort? Ja, dann war die Sache schon klar. Also da hat man schon zusammengehört. Und wir haben uns auch ziemlich wie die Igeln zusammengeschlossen gegen die anderen, zumindest in der Unterstufe.
Aber friktionslos war das ja dort auch nicht für dich.
Nein.
Weil jemand da aufgeschrieben, Mathelehrer.
Ja, das war ein fester Nazi, der interessanterweise dann vor der Matura rausgeschmissen wurde, weil er Matura-Beispiele verkauft hat. Aber das habe ich nicht mehr erlebt. Also das habe ich mir nur erzählen lassen. Der hat also wirklich aus der Klasse entfernt, er hat in der ersten Stunde im September erklärt, du bist der Nächste oder die Nächste, die fliegt und so warst du noch. Das war's. Ich war halt unter denen, die geflogen sind in Mathematik.
Pech gehabt.
Pech gehabt, ja. Ich war nicht die Einzige.
Die Einzige was jetzt?
Ging die das Einzige, jetzt? Die geflogen
ist. Ja, schon. Aber weil du als Jüdin angesehen wurdest oder weil du als Migrantin angesehen wurdest oder weil du als Kommunistenkind angesehen wurdest?
Naja, da waren ja einige, die ja genau ja das Gleiche dargestellt haben wie ich. Es hat, glaube ich, mit dem nichts zu tun gehabt.
Sondern?
Ich glaube, er hat sich einfach irgendwen aufs Korn genommen und das war's dann. Mhm. Den Eindruck hatte ich eher.
Wir müssen dann noch einmal zurück, weil ich mir später aufgeschrieben habe, aber machen wir noch einmal einen Sprung in die letzten Jahre nach Großbritannien zurück.
Ja.
Weil du mir erzählt hast, dass du, obwohl du ja damals 2 Jahre alt warst, mit Kriegsende.
Da war ich, 15 Monate.
15, also nicht einmal jetzt 2 Jahre.
15 Monate, ja.
Als die Bomben auf London gefallen sind. Dass das bis heute bei dir nachwirkt, also von einem Babyalter bis heute.
Ja.
Wie ist das?
Naja, einerseits, es gibt Sirenen, lösen bei mir immer noch Ängste aus. Also Sirenen gab es also in meiner Kindheit ja noch sehr häufig. Am Samstag zu Mittag gab es Sirenen, wenn die Fabriken geschlossen haben. Heute gibt es also die Sirenen ja nur mehr 2-mal im Jahr, wenn diese Luftschutz oder ich weiß nicht, was das ist. Also da mache ich alle Fenster zu, drehe das Radio ganz laut auf, damit ich sie ja nicht höre.
Was bewirkt das bei dir?
Das löst Ängste aus. Obwohl ich weiß, dass es mich ja nicht betrifft, also dass da kein Grund vorhanden ist.
Also nur eine technische Probe eigentlich.
Das ist nur eine Probe. Also ich weiß es, aber trotzdem löst es Ängste aus. Es sind unkontrollierte Feuer, also wenn zum Beispiel ein Haus brennt, eine Wohnung brennt, also das löst Furchtbares aus bei mir. Und vor allem Schüsse. Also Prater, die Schüsse oder auch diese Knallfrösche, die zu Silvester
zum Beispiel.
Ja. Also das sind so Dinge, die bei mir Ängste auslösen. Und ich hatte, die Bombenangriffe haben im Mai oder Juni 1944 begonnen in London. Also auch natürlich in anderen Städten, das war klar, aber London war natürlich betroffen. Und der Kindergarten wurde evakuiert, aber mich haben sie noch nicht mitgenommen, weil ich noch zu klein war. Und meine Mutter hat sich geweigert, London zu verlassen, also blieb ich in London. Ich war zu klein. Und es hat in der Nähe einen Bombentreffer gegeben. Das heißt, die Fenster waren kaputt und es hat gebrannt. Also daher rühren diese Ängste. Und ich bin im Bett gelegen und konnte aber, ich weiß nicht, wie alt ich war, 4, 5 Monate, vielleicht 6 Monate, konnte ja nicht raus aus dem Bett. Und das ist ein Traum geblieben. Es brennt, ich liege im Bett und ich kann nicht aufstehen.
Das
hat mich jahrelang verfolgt.
Träumst du das noch manchmal?
Jetzt nicht mehr, aber es hat bis 50, 55 gedauert, bis ich diesen Traum losgeworden bin. Mhm. Also das sind es hat mit dem zu tun.
Hast du diese Trauma, die da entstanden sind bei dir, hast du das in irgendeiner Form deinen Kindern, deinem Sohn weitergegeben oder nicht?
Ich hoffe nicht.
Weiß er von diesen Geschichten? Nein. Hast du das erzählt?
Nein.
Warum nicht?
Ein paar Geheimnisse darf ich auch für mich behalten.
Naja, wird dann schon ein bisschen ernster. Ich verstehe jetzt die zynische Antwort bei dir, aber... wolltest du nicht belasten oder wolltest du, weil du öffnest dich ja hier jetzt und du erzählst das ja auch in Schulen und so weiter. Das heißt, du bist ja bereit, darüber zu reden, aber nicht in der Familie.
Nicht in der Familie. Vielleicht hängt das auch damit zusammen. Mein Mann war Sudetendeutsch, also kam aus dem Sudetenland. Da gab es ja auch also diese Traumata mit der Vertreibung 1945. Das heißt, also er konnte sich natürlich auch nur mehr schemenhaft an diese Vertreibungen erinnern. Und seine Eltern waren also da aus Sudetendeutschland und ja, und was man uns da alles weggenommen hat und wie furchtbar gemein die Tschechen waren, etc., etc. Also da sind zwei Geschichten, zwei Vertreibungsgeschichten, die aneinander kommen oder aneinander gekommen sind. Und wir wollten eigentlich beide ihn nicht, also den Sohn nicht unbedingt belasten, aber ich fürchte, wir haben ihm trotzdem einen Rucksack umgehängt.
Ja, dann hast du maturiert.
Extern, ja.
Ja, genau. Und wurdest eine junge Frau.
Ich hoffe.
Ja, hoffentlich. Die sich politisch ein bisschen engagiert hat. Du bist ja, hast ja. du erzählt, auf Demos gerannt und so weiter.
Ja, Ostermarsch, Demos, ja. Natürlich.
Warum? Ich muss immer die Warum-Fragen stellen, wenn du es nicht freiwillig erzählst.
Warum? Erstens kam ich aus einer politischen Familie und also es wäre undenkbar für mich gewesen, da nicht Stellung zu beziehen. Und meine Meinung kundzutun, also das wäre für mich nicht drinnen gewesen. Und vor allem, es gab ja immer noch den Antisemitismus, es gab ja immer noch eigenartige Dinge, Vorfälle. Und ich konnte dazu nicht die Goschen halten, auf gut Deutsch. Und ich denke mir, das ist auch in Ordnung so. Also und das will ich, also solange ich kann, will ich das beibehalten.
Tust du ja heute noch, indem du in Schulen gehst und das erzählst, was du auch
hier
erzählst.
Ja.
Greifen wir dem vor, wie läuft das ab, dass man so als Zeitzeugin...
Es gibt in fast allen Schulen gibt es Kinder mit Fluchterfahrung. Und oder wo die Eltern Fluchterfahrung haben. Also da, das geht ja an die zweite, dritte Generation weiter. Und ich denke mir, also so wie heute die Politik auf Flüchtlinge reagiert, sie sind oder sie müssen sich fühlen als Menschen zweiter Klasse. Sie sind nicht gewollt. Und auch das ist auch etwas, was ich gelernt habe. Es gibt gute und schlechte Sprachen. Also zu den guten Sprachen gehören heute Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, um nur ein paar aufzuzählen. Zu den schlechten Sprachen gehört auf jeden Fall Türkisch, Russisch heute sowieso. Da gehören die arabischen Sprachen und so weiter und so weiter. Und die Sprachen, die nur... Die afrikanischen Sprachen natürlich und auch Sprachen von kleinen Völkern. Und da glaube ich, dass es wichtig ist, den Kindern auch zu sagen, dass sie deswegen nicht schlechter sind als die anderen, dass sie die gleichen Rechte haben, dass sie auch das Recht haben, ihre Sprache zu sprechen und nicht und vor allem, dass Integration nicht einseitig sein kann. Ich kann nicht Integration von jemandem verlangen, aber selber nichts hergeben. Und Mobbing natürlich ist auch noch ein großes Thema.
Was wollen die Jugendlichen von dir wissen, wenn sie dich fragen?
Es hängt vom Alter ab. Also je jünger sie sind, desto eher, bei den ganz Kleinen, die ich auch schon gehabt habe, da sind es, was ist meine Lieblingsfarbe, was esse ich am liebsten oder so irgendwie. Bei den Älteren hängt jeweils davon ab, wie sie vorbereitet sind und was sie in der Schule bisher gelernt haben. Bei den etwas Älteren ist Spanien zum Beispiel ein großes Thema, also der Spanische Bürgerkrieg. Und für Flüchtlingskinder ist natürlich der Kindertransport ein großes Thema. Und wie verhalte ich mich in einem sogenannten Gastland? Also das sind die Themen überwiegend.
Hast du da Aggressionen abbekommen oder läuft das alles friedlich ab?
Na, eigentlich nicht.
Also nicht keine Aggressionen?
Keine nein. Eher, also ich war in einer Schule, die überwiegend von muslimischen Kindern besucht wird, also die Mädchen alle verschleiert und Ding, und wo die Burm sich halt sehr maskulin aufgeführt haben, die eher versucht haben, mich klein zu halten als Frau, die Knaben. Aber da haben sie wenig Chancen bei mir.
Das glaube ich auch.
Und das spüren sie und dann ist alles in Ordnung. Auf der anderen Seite habe ich schon Fragen gestellt bekommen von Schülern, die Erlebnisse, wo es Erlebnisse in den Familien gegeben hat, wo aber auch nicht darüber gesprochen wird. Also um ein kleines Beispiel zu nennen, ein 16-Jähriger, der mich gefragt hat, naja, es gab eine Tante, Urstrumpftante, Oma, die nervenkrank war und bettlägerig. Und eines Tages kam die Rettung vorbei und hat sie abgeholt, ins Spital gebracht und 2 Tage später war sie tot. Ich habe ihn nur gefragt, war das 41 oder 42? Das war's. Ist sie an Lungenentzündung oder an Herzversagen gestorben? Das war's dann. Und dann konnte ich ihm sagen, es hat sich um Euthanasie gehandelt. Und ich habe den Eindruck gehabt, ihm ist so ein Felsbrocken vom Herzen gefallen, dass endlich jemand redet, ihm eine Antwort gibt. Also solche Fragen kommen auch. Und das ist ganz spannend.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Jugendlichen viel aufgeschlossener sind, als man eigentlich es ihnen zumutet. Ist das deine Erfahrung auch?
Sie sind neugierig. Sie wollen es wissen. Aber es hängt auch sehr stark von den Lehrern ab, wie weit sie vorbereitet sind. Also auf der anderen Seite auch eine, so 3 Klassen gehabt, wo offensichtlich der gleiche Lehrer den Geschichtsunterricht gehalten hat, die sowas von dumpf waren, keine Fragen gestellt haben, desinteressiert waren. Und das war aber ein Ausreißer.
Also mehrheitlich ist es spannend, interessant.
Mehrheitlich sind die Kinder interessiert und die Jugendlichen vor allem.
Ja, das sind ja auch Sekundarstufen, nehme ich an.
Ja, ist ab der 4. Klasse, also ab 14.
Gut, wir haben das zwar für den Schluss aufgehoben, aber wir haben es halt jetzt gemacht, ist ja egal. Gehen wir in deiner Lebensgeschichte weiter. Also du hast demonstriert, du hast dich politisch engagiert. Sie haben uns mehrfach eigentlich gekreuzt in unserem Leben, aber nicht so bewusst mitgenommen, nämlich zum Beispiel im Neuen Forum von Günter Nennig, wo du ja aktiv warst. Was sagt dir der Name Nennig heute noch?
Ein Auhirsch.
Ein narrisches Huhn,
nein,
oder wie?
Er war ein narrisches Huhn, ja. Auf jeden Fall, aber die Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, also mit den ganzen verrückten Journalisten, es war spannend. Und ich habe da auch den Mühl erlebt, also den Otto Mühl erlebt, der einen schönen Tages daherkam. Es war jetzt sogar in der Zeitung über diesen Jugendlichen die Rede, der uns die Geschichte verkaufen wollte, der Selbstverbrennung des jungen Mannes auf den Stufen des Parlaments. Und wir sollen also darüber einen Artikel schreiben und fotografieren und das im Forum bringen. Und wie gesagt haben, also ob er verrückt geworden ist, also der Bursche gehört in Behandlung, der gehört nicht da ausgestellt. Ich weiß nicht, er ist dann der Otto Mühl von einer Redaktion zur nächsten gewandert, um diese Geschichte zu verkaufen. Ich habe dann nur gehört, er hat Selbstmord begangen, der Bursch. Und jetzt unlängst, vor ein paar Tagen, habe ich in der Zeitung darüber gelesen, dass der Mühl plus einige anderen ihn in den Selbstmord getrieben haben. Also da dürfte irgendwas gelaufen sein, was wir damals nicht einmal mitbekommen haben. Da hatte ich auch das Vergnügen, den Dex kennenzulernen, der damals noch ein völlig unbeschriebenes Blatt war. Er hatte nur viele Katzen. Also das wussten wir. Und es gab, es war eine verrückte Zeit beim Forum, aber ich will es nicht missen. Also es war spannend.
Ja, ich kann mich erinnern, als ich eines Sonntags beim Lenning aufgetaucht habe, ist er nackt an der Tür gestanden und hat nackt die Tür aufgemacht. Ja,
seine Frau hat ihn rausgeschmissen gehabt, weil er ja immer wieder Weibergeschichten hatte.
Darum hat er ja im Forum dann gewohnt. Ja.
Er hat im Forum gewohnt und wenn irgendeine Besprechung, wo ist er halt im Bademantel aufgetaucht, es war ihm völlig wurscht. Ja. Es war ihm völlig egal. Aber ja.
Im Forum war ja auch damals diese Anti-Bundesheer-Kampagne in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre.
Ja.
Warst du da engagiert mit?
Das wurde überwiegend von der Ilse Aschner gemacht. Da war ich nicht engagiert, aber ich habe es natürlich mitbekommen, also dass diese ganzen Geschichten.
Warum man das eigentlich heute erwähnen müsste, ist ja, weil wir wieder in einer Phase sind, wo so ein bisschen Kriegstreiberei und Ähnliches stattfindet. Genau eigentlich dagegen, wogegen sich das Forum damals gewandt hat.
Ja.
Diese Anti- oder diese Friedenspolitik von damals, was könnte man welche Lehren könnte man aus denen ziehen, die man heute anwenden könnte? So ist die Frage, glaube ich, richtig gestellt.
Also für mein Dafürhalten ist diese ganze Friedensgeschichte sehr isoliert und nur einzeln. Also es hat in vielen Ländern natürlich diese Friedensbewegungen gegeben, aber es hat auf der anderen Seite auch sehr viele Kriegstreiber gegeben. Mein Gefühl ist, die Waffen wurden immer produziert. Es war ein unglaublich gutes Geschäft, man konnte sehr reich werden. Und irgendwann muss man aber diese alten Waffen anbringen, weil es ja wieder neue Waffen gibt und neue Waffengenerationen gibt, die noch besser, noch genauer sind. Und dann eignen sich Kriege natürlich fantastisch, um diese alten Waffen loszuwerden. Also siehe Jugoslawien zum Beispiel, wo dann die Amerikaner ihre alten Bomben da reingeschmissen haben. Und das ist das Verheerende für mich immer, es wird immer Gruppen geben, die sagen, ich brauche jetzt unbedingt das, was die andere Gruppe hat, ganz dringend, warum weiß man nicht, aber so ist es. Oder die haben grüne Haare, deswegen bekämpfen wir sie, weil wir wollen nur rote Haare haben. Also es hat irgendwie auch etwas Kindhaftes an sich. Also so, klingt jetzt sehr abwertend. Aber ich will das rote Schaufel und nicht das blaue, also streite ich mich um das rote Schaufel. Und wenn ich es habe, dann will ich doch wieder das blaue haben. Also gefühlsmäßig ist das so.
Sind das Sandkastenspiele für dich?
Nein, also nicht, also das sind schon grobe Sandkastenspiele. Aber ich versuche es mir so zu erklären, warum diese ewigen Kriege nicht aufhören. Und seit dem Zweiten Weltkrieg hat es nicht einen einzigen Tag ohne Krieg gegeben. Weltweit. Nicht einen einzigen.
Wir sind noch immer im Zweiten Weltkrieg.
Naja, wir sind immer noch nach dem Zweiten Weltkrieg.
Warum ich das gefragt habe, weil du auch Mitglied der Österreich oder in der österreich-sowjetischen Gesellschaft gearbeitet hast.
Ja.
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 Da muss ich ja fast die Frage stellen, du hast dich sehr stark eigentlich jetzt gegen autoritäre Systeme ausgesprochen und hast für ein autoritäres System gearbeitet.
Ist das ein Widerspruch? Ich war damals sehr jung.
Jugendsünde.
Ich würde es als Jugendsünde bezeichnen. Ich hatte dann noch ziemliche Kämpfe beim Ausscheiden aus der ÖSG. Also ich wollte nicht ausscheiden ohne meine Abfertigung. Die wollten mich draußen haben. Ich habe gesagt, kündigt es mich, gebt mir die Abfertigung, dann bin ich weg. Also es waren da... mein Vater ist in Ungnade gefallen. Es war auch die Sache mit der Tschechoslowakei damals, also der Panzerkommunismus und so weiter und so weiter. Also es waren, wie gesagt, ich war sehr jung, wie ich bei der österreichisch-sowjetischen Gesellschaft begonnen habe.
Bleiben wir da noch ganz kurz bei deinem Vater,
ja.
Der ja Kommunist war.
Ja.
Sehr stark das Tagebuch dann am Schluss geschrieben hat, also nach der kommunistischen Zeit. Warum hat er eigentlich mit der KPÖ gebrochen?
Ich glaube einerseits, er war schon früher am Überlegen, sagen wir es mal so. Oder wir haben natürlich unsere Freunde mitgeschleppt. Vielleicht muss ich auch sagen...
Die Freunde aus London.
Naja, also da, der Anfang der 60er Jahre oder 50er Ende oder ab Mitte der 50er Jahre haben wir unsere Freunde mitgeschleppt. Und da kamen dann natürlich die vom VSSÖ dazu, vom VSM dazu. Also die FIJler haben uns nicht wirklich interessiert, die Burschen kannten wir ja. Und und dann kommt man plötzlich drauf, die anderen wollen ja eigentlich dasselbe wie wir. Und es gab natürlich in beiden Parteien, sowohl bei den Sozialdemokraten als auch bei den Kommunisten, Berührungsängste. Aber wir Jungen haben uns ja nicht drum gepfiffen, um ehrlich zu sein. Die VSSÖler haben gefunden, die Mädchen der FEJ sind viel hübscher als die eigenen Mädchen und umgekehrt war es genauso. Also es hat sich da natürlich einiges abgespielt und wir haben die Leute mitgeschleppt. Und da gab es nächtelange Diskussionen mit meinem Vater und ich glaube, er war damals schon, nicht mehr ganz so hundertprozentig überzeugt. Und dann war der Einmarsch der Russen in Prag.
1968.
1968, es gab damals eine Stellungnahme der KPÖ, die gegen den Einmarsch war. Dann wurde der Parteivorsitzende Mure nach Moskau zitiert. In Moskau hat man ihm die Wadeln für gekriegt. Und er kam zurück und dann war plötzlich der Einmarsch Paletti. Und wunderbar und absolut notwendig. Und das war dann der absolute Bruch. Mhm. Und die Partei hat damals also ja alle Intellektuellen rausgeholt aus der Partei. Der Franz Marek, der Ernst Fischer, mein Vater, die Toni Lehr, also wie sie alle geheißen haben, sind ja aus der Partei ausgeschlossen worden damals.
Wie siehst du das heute? Also wenn du dir dein Leben Revue passieren lässt,
ja.
Wie würdest du das einschätzen und welche Lehren könnte man daraus ziehen?
Schwer zu sagen. Ich habe kein anderes Leben gekannt. Also für mich war das normale Leben. Es war hochpolitisiert, das Leben. Ich habe das Glück gehabt, sehr viele fantastische Leute kennenzulernen. Ich kenne heute noch sehr viele Leute und Es war ein interessantes Leben. Ich kann es nicht beurteilen, wie es gewesen wäre, wenn ich ein sogenanntes normales österreichisches Leben geführt hätte. Ich kann es nicht beurteilen. Vielleicht wäre das sehr langweilig geworden. Ich weiß es nicht.
Also deins, glaube ich, war nicht langweilig.
Und nicht sehr, nein. Nein.
Welche Lehren könnte man aus dem nicht langweiligen Leben ziehen? Also wenn du jetzt nachdenken könntest, okay, es war nicht langweilig, aber was habe ich davon, oft wienerisch gefragt?
Was habe ich davon?
Oder die Nachwelt, die Menschen?
Ich habe viele Freunde, ich habe interessante Freunde, ich habe eine Menge gelernt durch diese Bekanntschaften oder durch diese Freundschaften. Es ist heute noch ein interessantes Leben. Ich würde sagen, wenn ich mir viele Gleichaltrige anschaue, die ein sogenanntes normales Leben geführt haben oder führen, ich glaube, es ist ein bisschen langweilig. Und diese Langeweile habe ich nicht.
Wenn du.
Ich weiß es
Land,
aber nicht.
Ja, wenn du dieses Land, was du ja nur ein bisschen magst, wenn ich es so zu formuliere, dir heute anschaust, ja. Was würdest du über dieses Land jetzt denken und über die Menschen?
Ich lebe immer noch in einer Art Blase. Also das will ich damit ausdrücken. Ich habe Schwierigkeiten, neue Leute kennenzulernen, vor allem also bei bestimmten Physiognomien. In Wien kenne ich mich aus, in Wien verstehe ich die Sprache, in Wien kann ich zwischen den Zeilen lesen. In Tirol verstehe ich die Leute nicht mehr, weil ich den Dialekt nicht verstehe. Also, das heißt, ich bin fixiert auf Wien, aber nicht auf Österreich. Und ich hatte Kollegen aus anderen Bundesländern, keine Frage. Aber es ist also ein sehr vorsichtiges Herantasten an andere Menschen. Also ich bin misstrauisch geblieben und ein misstrauischer Mensch. Das ist vielleicht also. Und Österreich ist so, wie die Politik heute ist und wie ich befürchte, dass sie werden wird, nicht unbedingt das, was ich mir wünsche.
Was befürchtest du?
Ich würde mir ein offenes Land wünschen, eine offene Politik wünschen, ein Willkommen wünschen, aber nicht dieses Klein-Klein. Dieses, wir lehnen ab, das Boot ist voll, wir übernehmen niemanden. Ich meine, wenn ich erinnern darf, vor einigen Jahren gab es in Syrien einen Überfall auf eine römisch-katholische Kirche. Und da hat man gejammert, um Gottes Willen, wieder die Christenverfolgung, die armen Christen, die armen Katholiken und wie gemein das ist und da muss man doch was machen. Und dann kam die Gretchenfrage, naja, würden wir ein paar Flüchtlinge aufnehmen? Nein, keineswegs, das Boot ist voll. Also nicht einmal so weit geht die Solidarität hier in diesem Land und das stört mich.
Unterscheidet sich der Österreich viel von anderen Ländern, deines Gefühls?
Nein.
Oder ist es einfach eine Grundstimmung, die derzeit herrscht?
Ja. Aber ich lebe nun mal in Österreich.
Genau. Weil du nun mal in Österreich lebst, spürst du da noch immer einen Antisemitismus oder ist der weg für dich? Wie schaut das aus?
Nein, weg ist er auf keinen Fall. Er ist sogar salonfähiger geworden, das heißt, die Sprache ist gröber geworden und vieles, was vor 10 Jahren noch undenkbar war, auszusprechen, kann heute einfach ausgesprochen werden. Und ich glaube auch nicht an diese hohlen Worte, die von der Regierung immer wieder wie gebetsmühlenartig wiederholt werden, wäre den Anfängern. Da müsste man bei einigen Ministern und Ministerinnen den Anfänger wehren. Also, und wir wollen keinen Antisemitismus. Und wenn das aber schon einmal durchklingt, dann ist es nicht mehr ehrlich. Und was ist mit einem Anti-Islamismus? Was ist mit einem Anti-Irgendetnemismus? Was ist mit einem Anti-Minoritätenismus? Also diese Fragen stellen sich mir. Es ist nicht genug, wenn ich nur sage, wir sind gegen den Antisemitismus. Na wunderbar.
Gut, Liesl. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich bedanke mich herzlich bei dir, dass du so ehrlich auch geantwortet hast. Das war eigentlich unsere Sendung hier aus dem Republikanischen Club. Ich bedanke mich bei dir fürs Kommen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.